Das A-Quadrat. Das sind Arnim und Andi mit ihrem Podcast Reisen und Genießen.
Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zum Podcast Reisen und Genießen. Wir wieder mal am Mikrofon und neben mir frisch aus dem Urlaub, gut aussehend, sitzt der Andi. Hallo Andi.
Ja, hallo Arnim. Ja, in der Tat, weil du hast eben gesagt, wo warst denn du schon wieder? Du hast so eine gesunde Gesichtsfarbe.
Ja, allerdings.
Man glaubt es kaum, aber ich war mal wieder kurz in Südtirol. Also da sind wir schon wieder fast zurück bei Folge 1, weil das war ja eine Sommerfolge. Südtirol ist natürlich auch im Winter der Hammer. Ja, und da habe ich mich dann oben mit dreimal am Tag Lichtschutzfaktor 50 eingecremt und trotzdem ist die Gesichtsfarbe doch etwas anders als auf meiner Hinfahrt.
Habt ihr das schöne Wetter erwischt?
Natürlich, ja, natürlich. Ja, was heißt natürlich? Wir haben eine Woche vorher noch geguckt und da war eigentlich Regen gemeldet und wir schon. Und dann haben wir gesagt, wart mal, bis wir fahren, und wir sind dann losgefahren und auf einmal war eine Woche Sonne angezeigt und das war tatsächlich so.
Ja, wir waren natürlich total gespannt nach unserer ersten Folge. Ja, wir hatten es auch im Podcast beschrieben, etwas nervös noch und wir wussten nicht so, wie kommt es an, aber ja, wir haben sogar ein bisschen Feedback bekommen.
Ja, unglaublich, unglaublich. Also das ist natürlich das Spannende, du nimmst dann so eine Folge 0 und dann eine Folge 1 auf und bist gespannt, interessiert das überhaupt irgendeinen da draußen?
Ja.
Ja. Und siehe da, unerwarteterweise, natürlich von Hoffnung getrieben, gab es tatsächlich einige, die den Daumen hoch gemacht haben und es ganz cool fanden, auch diese Kombi von Reisen und Genießen. Wir setzen ja die Schwerpunkte mal ein bisschen mehr auf das eine, mal ein bisschen mehr auf das andere, aber insgesamt kam das, glaube ich, ganz gut an schon mal für die erste Folge. Und das motiviert natürlich zum Weitermachen. Und wir dann direkt gesagt, so, nächste Folge, wir müssen loslegen. Ja, was ganz lustig war, ist, ja, ihr macht das gut, aber da müsst ihr bei manchen Sachen noch ein bisschen üben. Und was uns gar nicht so aufgefallen ist, wir haben gesagt, du fährst 9 Stunden bis dahin. Und dann hat einer geschrieben, von wo seid ihr überhaupt losgefahren?
Ne? Ja, das sind so der Klassiker. Da haben wir natürlich nicht dran gedacht. Also wir sind im Rheinland hier ansässig und ja, wir sind halt aus dem Rheinland gefahren und da passen die 9 Stunden eigentlich ziemlich gut. Ist uns aber nicht aufgefallen. Ja. Aber macht ja nichts, ihr habt uns ja dran erinnert. Also coole Geschichte. Ja.
Wobei wir natürlich dann gleichzeitig dabei sind, wenn euch was gefällt, aber auch bitte, wenn euch was nicht gefällt. Wir sind offen für alles. Wir machen das hier wirklich just for fun, weil wir einen Wahnsinn Spaß an dem ganzen Thema haben. Deswegen seht so locker, wie wir es tun, und trotzdem freuen wir uns über positive Kritik, aber auch über negative, weil das, nur so können wir auch besser werden in dem, was wir tun, und dass es euch dann auch weiter interessiert und ihr weiter auch zuhört.
Ja, genau. Das ist der Punkt, den hat der Andi gut rausgearbeitet. Lass uns mit dem Ritual beginnen, Andi. Wir haben ja, Ritual hört sich gut an, ne? Zweite Folge. Trotzdem, was haben wir im Glas?
Ja, wir stoßen ja immer mit einem Glas an und darf ich schon sagen, wo es heute hingeht? Oder ich sage, was wir im Glas drin haben und du sagst dann, wo es hingeht und dann haben wir die Querverbindung.
Ja, aber also, erst sollten wir anstoßen.
Okay, ne? Dann stoßen wir mal an. Kleines Schlückchen. Und zwar...
Lecker.
Ja, das freut mich. Ja, Folge 2, auch wenn du hier den Hauptpart hast, ich sag mal, worum es geht. Es geht um Fuerteventura. Und du hast mir gesagt, sowas von interessant, und Andi, such mal einen Wein dazu aus. Und dann habe ich mich für einen meiner Lieblingsweine aus Spanien entschieden, einen Verdejo, wo ich nachher aber noch gerne etwas mehr dazu erzählen werde. Aber schon mal gut, dass er bei dir gut ankommt.
Ja. Ja, sehr, sehr lecker. Fruchtig. Ich bin ja nicht so der Weinfachmann, aber fruchtig, mineralisch.
Oh,
oder eher Hocker. Nicht so.
Ja, doch, da bist du schon gut unterwegs. Aber jetzt nehme ich alles hier schon vorweg. Lass uns mal mit der Reise beginnen.
Ja, genau. Fuerteventura. Ich als alter Fuerteventura-Fan und ich schon die Insel sehr, sehr häufig besucht habe, habe ich mir natürlich für mein Lied in diesem Podcast Fuerteventura ausgesucht, um ja, schöne Informationen zu geben zu dieser Reise. Also wir beginnen mal mit der Anreise. oder beziehungsweise erstmal mit ein paar Informationen über Fuerteventura. Wir sprechen da von den Kanarischen Inseln. Und wenn ihr auf der Landkarte guckt, werdet ihr die Kanarischen Inseln, aber viele wissen das, weil das sind auch absolute Touristenziele. Wenn man auf die Karte guckt, so links von Afrika, etwa 100 Kilometer weg, liegt die Insel Fuerteventura, wie auch die anderen Kanarischen Inseln, die ja bestimmt von euch schon mal besucht wurden oder vereinzelt besucht wurden. Also wir sprechen von Gran Canaria, Teneriffa, Lanzarote, mit Sicherheit die bekanntesten Inseln in dieser Region neben Fuerteventura, haben aber auch dort ja, La Palma, El Hierro, La Palma jetzt in der letzten Zeit sehr, sehr viel in den Nachrichten gewesen, gerade mit diesem verheerenden Vulkanausbruch. In dieser Region befinden wir uns immer. Und mein Spruch ist immer, Fuerteventura geht immer. Mhm. Warum immer? Kannst du dir vorstellen, Andi, warum Fuerteventura immer geht?
Naja, weil es hört sich so an, als wäre es sehr, sehr abwechslungsreich und du könntest ganz praktisch das ganze Jahr, glaube ich, hinfahren.
Genau, das ist der Punkt. Ja. Also ganzjähriges, tolles Klima auf den Kanarischen Inseln und speziell auf Fuerteventura wird es also nie zu warm. Also wir haben immer einen leichten oder sogar einen starken Wind. Der Fuerteventura übersetzt ja auch Starkwindregion, heißt sogar einen etwas schärferen Wind, aber der sehr, sehr angenehm ist bei den Temperaturen. Und ganzjährig sind wir irgendwo in dem Bereich 20 bis 25 Grad unterwegs. Ja, da gibt es natürlich hier und da ein paar Ausschläge. Und im Sommer ist es etwas wärmer als im Winter. Aber viele, viele und bestimmt auch die, die jetzt zuhören, haben das schon zu jeder Jahreszeit mal ausprobiert. Ich übrigens auch. Ich war schon sehr, sehr häufig da. Dass man, egal ob man im Sommer oder auch im Winter die Zeit nutzt, diese tolle, fantastische Insel zu besuchen, die natürlich davon lebt oder vom Tourismus lebt und bedingt durch die Temperaturen sehr, sehr viele Leute anlockt. Also ich bin, ich glaube, 1980 zum ersten Mal auf Fuerteventura gewesen. Wir haben in einer der ersten Folgen gesagt, wir sind nicht mehr die Jüngsten, jetzt könnt ihr euch da mal überlegen, wann ist er da hingefahren. Also 1980... ja, damals mit einer Fluggesellschaft, ich weiß gar nicht, ob es LTU war oder TAE oder wie auch immer.
Wie, 1980 bist du da hingeflogen? Ich bin 1997, wenn ich das richtig im Kopf habe, zum ersten Mal überhaupt geflogen, was jetzt aber nicht heißt, dass ich 20 Jahre jünger bin als du.
Man könnte es meinen, aber in der Tat, 1980. Und ich erinnere mich noch daran, dass der Flughafen und speziell die Start- und Landebahn sehr, 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 sehr kurz waren. Und mit dem Anflug auf den Flughafen habe ich so gedacht, na, schafft er das? Es war wirklich sehr, sehr knapp und er hat aber die Möglichkeit gehabt, das Flugzeug noch rechtzeitig dann zu bremsen und zu drehen und in den relativ kargen Terminal, das ist mittlerweile alles ganz anders geworden und viel, viel moderner geworden, ja, sind wir dann da angekommen? Ja, Andi?
Ja, es war noch kein touristisches Ziel damals so. Oder hatten die deutschen Bahnen wahrscheinlich alle erstmal Mallorca und die Kanaren waren noch nicht so im Fokus, oder?
Ja, absoluter Geheimtipp 1980 noch. Ich glaube, vier, fünf Hotels. Wir haben seinerzeit Urlaub im Süden gemacht, den ich gleich noch beschreiben werde. Da waren zwei Hotels und ich erinnere mich sogar noch an den Namen und das Hotel gibt es mittlerweile natürlich nicht mehr. Fiesta Casa Atlantica. Oh. Ist ein geiler Name, ne? Geiler Name. Ich kann mich noch dran erinnern. Ganz, ganz tolles Hotel zu diesem Zeitpunkt und keine Geschäfte oder keine Läden, wo man es kaufen konnte. Also wirklich sehr, sehr karg. Die Autobahn in den Süden, man fährt ungefähr eine Stunde bis in den Süden, wenn man dort seine Unterkunft wählt, die gab es noch nicht. Also absolut Schotterpiste und karge Straßen. Und das ist zum Glück erledigt jetzt. Und jetzt ist alles viel, viel moderner. Und ja, Andi, du hast viele Flughäfen auf der Welt gesehen. Die sehen wahrscheinlich genauso aus, wie du sie kennengelernt hast.
Ja, wenn ich das wüsste, wie Fuerteventura aussieht. Weil ich war dort noch nie. Also in der Tat, ich war schon einigermaßen viel unterwegs. Und habe auch schon einige Flughäfen gesehen. Aber die Kanaren habe ich bisher überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe mal so ein bisschen was gehört darüber. Auch andere Freunde, die sagen, musst du mal hin hier, Lanzarote, wie die Einheimischen sagen. Und die sagen ja auch nicht Teneriffa, sondern Tenerife. Ja? Also von der Aussprache her würde ich nicht auffallen dort. Aber in der Tat, ich war noch nicht dort. Und deswegen finde ich das total spannend, was du jetzt hier so alles erzählst.
Genau. Ja, Ich hab schon fast alle Inseln besucht auf den Kanaren. Aber meine heimliche Liebe, und das wird auch so bleiben, ist halt Fuerteventura. Und ich hoffe, ich kann das heute in dem Podcast ein bisschen rüberbringen, warum das so ist. Also, ihr kommt auf dem Flughafen an und habt dann entweder eine Porsche-Reise gebucht, wo ihr dann natürlich den Transfer zu dem jeweiligen Hotel dabei habt. Aber viele machen das auch nicht. Viele nehmen sich einen Leihwagen. Vielleicht zu empfehlen, einen Anbieter zu nehmen, der sich im Flughafen befindet. Sonst habt ihr immer noch das Problem, dass dann eben geschuttelt werden muss und dann habt ihr ein bisschen Zeitverlust. Ist jetzt nicht weiter tragisch. Die Leihwagen sind dort auch immer ein bisschen billiger, wenn man die nimmt mit dem Shuttle-Service. Aber ansonsten habt ihr recht schnell euer Auto und dann fahrt ihr los. Entweder in den Norden, ja, in die Mitte, in den Süden. Und ihr müsst euch vorstellen, Fuerteventura ist in der längsten Ausdehnung etwa 100 Kilometer lang. Also das ist eine Strecke, die man auch locker an einem Tag fahren kann. Oder wenn ihr Inselbesichtigung durchführt, egal ob ihr in den Norden fahrt, in der Mitte bleibt, das Landesinnere anguckt, die ein oder andere Stadt oder in den Süden fahrt, schafft ihr das alles locker an einem Tag. Es ist auch aus meiner Sicht nicht unbedingt zu empfehlen, wenn ihr 14 Tage auf Fuerteventura Urlaub macht, sich für 14 Tage ein Auto zu nehmen, weil irgendwann habt ihr dann auch alles gesehen, weil so groß ist es nicht. Es sei denn, ihr habt natürlich das ein oder andere Restaurant, was ihr unbedingt sehen müsst oder wo ihr gerne hinfahrt. Ja, und da sagt Andi natürlich Restaurants, warum muss man da zu bestimmten Restaurants hin? Machen viele halt, die ihre Stammrestaurants haben, aber wie das zu Hause halt ist.
Ne? Ja, aber das hat man ja hier auch. Und deshalb, du hast gesagt, also einen Leihwagen für mal die ein oder andere Tour zu machen. Und wenn ich so Bilder von Inseln im Kopf habe oder kommt mir jetzt gerade so in den Kopf, dass man sich eine Vespa leiht oder jetzt hier in unserer Neuzeit jetzt mal ein E-Bike oder sowas.
Ja, alles möglich. Vespa ist da noch nicht so ist noch nicht so durchgedrungen. Also viele sind mit Zweirädern unterwegs, mit Motorrädern, weil die Autobahn von oben nach unten oder von unten nach oben ist sehr, sehr gut ausgebaut. Vielleicht so ein bisschen Fun Fact, ich habe da kaum Ampeln gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es eine gibt. Also eigentlich alles mit Kreisverkehren, wie das jetzt auch in Deutschland so langsam immer mehr um sich greift, dass mit Kreisverkehren gearbeitet wird und nicht so viel mit Ampeln. Also ich stelle jetzt mal einfach die Behauptung auf Fuerteventura gibt es keine Ampel. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ihr könnt also...
Ich sehe schon die Rückmeldung.
Ja. Ihr könnt also absolut, Staus gibt es da auch nicht, weil es keine riesengroßen Orte gibt und ihr könnt eigentlich locker fahren. Vielleicht ein kleiner Hinweis zum Fahren an sich auf Fuerteventura. Haltet euch unbedingt an die Geschwindigkeitsbegrenzung da, wie in vielen europäischen Ländern, mittlerweile ja auch in Deutschland, sind die Bußgelder extrem hoch. Und ihr werdet die ein oder andere Radarkontrolle sehen und die sind da rigoros, die Leute. Ich bin zum Glück noch nicht in den Genuss gekommen, bezahlen zu müssen, aber die sind gigantisch, die Bußgelder, die da verlangt werden. Und fahrt vorsichtig und ja, das wisst ihr auch, wenn ihr da einen Tropfen Alkohol trinkt, aus dem Restaurant kommt, dann solltet ihr nicht fahren, weil auch das, ich glaube 0,0 gilt da als Grenze und das nehmen die auch sehr, sehr ernst, aber...
Was ich aber gut finde, also ich bin auch jemand, der dann, wo ich dann sage zu meiner Frau, fährst du heute oder ich? Und ich trinke dann tatsächlich gar nichts, wenn wir im Restaurant fahren.
Mache ich genauso. Also ich bin der Letzte, der nicht gerne einen guten Tropfen trinkt und auch mal einen Tropfen mehr, wenn's passt. Aber das tue ich definitiv nicht und im Urlaub schon mal gar nicht. Man sollte nicht meinen, wie viel Polizei unterwegs ist und da Kontrollen durchführt. Und der Gefahr sollte man sich definitiv nicht aussetzen. So, wir sitzen jetzt in unserem Leihwagen und ich kann nur von meiner letzten Reise. Das war schon in Corona-Zeiten 2021 oder 2020, weiß ich nicht mehr genau, sind wir mal Richtung Süden an die Costa Calma gefahren und haben dort ein Hotel Urlaub gemacht. Das geht auf Fuerteventura sehr, sehr gut, sehr, sehr viele Hotels da, auch sehr, sehr ansprechende Hotels, die leider in der Corona-Zeit etwas gelitten haben, aber ihr habt auch die Chance, mit einer Ferienwohnung was zu machen, R&B, euch irgendwelche Apartments zu mieten, also da ist in schönster Lage auf Fuerteventura alles möglich und wenn ich sage schönster Lage, ist es natürlich das, was jeden nach Fuerteventura treibt, sind die unendlich langen, großen, weißen Sandstrände.
Oh, toll. Ja, ja.
Und das ist das absolute Plus bei Fuerteventura. Wenn man in die eine Richtung schaut, hat man dieses grobe, felsige, einer Wüstenlandschaft oder einer Kraterlandschaft ähnliche Gebiete. Und mein Spruch ist immer, dreht den Kopf zur anderen Seite und ihr schaut aufs Meer. Und gerade in den südlichen, aber auch in den nördlichen Bereichen, wunderschöne Sandstrände, wo man kilometerweit laufen kann und auch teilweise ganz alleine ist. Also kannst du dir vorstellen, Andi, 10 Kilometer am Strand entlang zu laufen und keinen Menschen zu treffen?
Schwer. Kann ich mir schwer vorstellen, hört sich aber gut an. Und jetzt so, wie du das so beschreibst, ich frage mich gerade, ist das eher eine karge Insel oder kann man auch sagen, es geht da auch, gibt es Erhebungen und gibt es dort auch Grün oder ist das eher so, dass man sagt, das ist schon so eine kargere Landschaft?
Das sind 4 Fragen auf einmal, die kann ich nicht auf der Stelle beantworten.
Ich schreibe sie dir auf und dann eine nach der anderen.
Also sehr, sehr karg. Also wenn man vom Flughafen zum Beispiel Richtung Süden fährt und die Autobahn fährt, hat man zur rechten Seite eine sehr, sehr karge Landschaft und man hat so ein bisschen den Eindruck, man fährt durch eine Mondlandschaft. Ja, also und ich sage jetzt nochmal, dreh den Kopf zur anderen Seite und du wirst das Meer sehen. Okay, also von daher, sehr, sehr große Gebiete zum Wandern, sehr, sehr große Gebiete auch mit dem Fahrrad, mit dem E-Bike seine Touren zu machen, die auch ausgeschildert sind in den einzelnen Regionen der Insel. Aber viele Touristen kommen halt aufgrund der super, super, ich sag's nochmal, weißen, kilometerlangen Sandstrände nach Fuerteventura. Ja, wir sind beim letzten Mal an der Costa Calma. Haben wir ein Hotel gehabt, das halbe Richtung Yandia ist. Also Yandia ganz im Süden der Insel und das ist der erste Ort, der davor hat. Eine Urbanisation mit Geschäften, mit großen Hotelanlagen. Warum haben wir das seinerzeit gemacht? Ja, zu der Zeit sind halt viele Hotels geschlossen gewesen aufgrund der Pandemie, die wir alle durchleben, immer noch leider. Aber wir haben auch schon Ferienwohnungen gehabt und wir haben direkt am Strand Häuser bewohnt, was halt wunderschön ist, wenn man am frühen Morgen die Sonne aufgehen sieht und man kann rausgehen. Wir haben die Gelegenheit genutzt, jeden Morgen am Strand unsere Walking-Runde zu machen, 5, 6, 7 Kilometer am Strand. Schön. Nochmal und keinen Menschen gesehen. Sicherlich auch der Zeit geschuldet, aber trotzdem ist es noch trotz des Tourismus auf Fuerteventura mitunter sehr, sehr einsam. Und das finde ich eigentlich exzellent.
Für den Kopf mal auszuschalten.
Ja, absolut. Ja. Absolut.
Ja, ich fahre ja da normalerweise, oder zumindest in den letzten Jahren, sehr, sehr gerne in die Berge. Auch mal, wenn ich sage, ich hätte mal gerne eine Woche meine Ruhe. Oder beziehungsweise zusammen mit meiner Frau meine Ruhe. Nee. aber das hört sich hier auch gut an, weil das ist natürlich immer der Gegensatz von Berge zu Meer. Und oft hast du ja am Meer, dass da wirklich echt viel los ist, wo du sagst, kriegst nirgends einen Platz zum Essen, siehst tausende von Leuten. Also auch dann sehr touristisch, aber das hier hört sich doch eher so an, als könnte man da auch wirklich mal zur Ruhe kommen und die Seele baumeln lassen.
Ja, genau. Wenn man runtergeht in den Süden, ist es etwas touristischer, weil halt sehr, sehr viele Hotels da sind. Nochmal, Kopf drehen zur anderen Seite und du siehst das Meer und den Strand. Also von daher sehr, sehr klasse. Ja, nehmen wir das Auto und ich hatte versprochen, wir wollen uns ein bisschen die Insel anschauen. Nehmen wir das Auto und fahren zunächst Richtung Norden, also etwa von dem Punkt, um nicht wieder den Fehler zu machen, wo sind sie denn losgefahren, etwa eine gute Dreiviertelstunde, wieder am Flughafen vorbei und dann Richtung Coralejo. Coralejo, der Ort im Norden, ich komme nochmal auf 1980 zurück, exakt mit 2 Hotels bestückt waren, das eine Tres Islas, das andere weiß ich im Moment nicht, wie es heißt, aber man sieht es leider, weil es absolute zwei Hotels sind, die nicht in diese Landschaft passen.
So das Bausünde ist so ein bisschen.
Ja, Bausünde will ich jetzt nicht unbedingt sagen, weil ich glaube, sehr, sehr viele Leute aus Deutschland fahren dahin, weil sie die Hotels absolut klasse finden. Warum? Die sind direkt am Strand. Man hat den direkten Zugang zum Strand, man hat die Möglichkeit, diesen Wasseraktivitäten nachzugehen, also absolute Surf-Kitesurf-Region mit richtig coolen Typen und wer natürlich diesen Sport ausübt. Der hat natürlich insofern das Glück, dass er im Prinzip sein Brett in die Hand nimmt und dann ein paar Meter läuft und an den Stränden da seinen Sport ausüben kann. Ja, Bausünde insofern, dass sie wirklich absolut in die Landschaft geknallt sind. Ja, also ihr fahrt am Flughafen vorbei und guckt jetzt nicht auf die beiden Hotels, sondern kommt kurz davor in den Nationalpark Corralejo.
Aha, okay.
Und ihr seid in der Sahara. Absolut coole Gegend. Ihr kommt quasi aus der Stadt, fahrt ein paar Kilometer durch ein paar Unterführungen durch und schwupp steht ihr mitten in der Wüste. Ja, ein bisschen Wind dabei, die Straßen sind voller Sand. Ihr stellt einfach das Auto rechts oder links am Straßenrand ab, kommt auch keiner und verteilt ein Knöllchen. Stellt euch einfach irgendwo daneben, wo die Surfer eben ihre Autos abgestellt haben und geht in den Nationalpark. Zur linken Seite Dünen und Sand, soweit das Auge reicht. Also werdet ihr sehen bei der Bebilderung unseres Podcasts. Ich stelle ein paar Bilder rein zu dieser wundervollen Landschaft. Man hat die Möglichkeit, diese Dünen da zu besteigen. Mein Süßling, also nenne ich immer meine Frau, die ist dann natürlich direkt hoch und hat sich da runtergerollt und das ist absolut total klasse. Und das bei schönem Wetter hat man die Möglichkeit zu laufen. Jeder mag nicht im Sand laufen, also in den Dünen, aber viele mögen das und aufgrund der Weitläufigkeit auch kaum Leute da. Also ihr könnt die tollsten Fotos machen, wenn ihr dann noch Sonnenschein habt. Sind das Bilder, die wirklich absolut klasse sind.
Ja, da formen sich natürlich bei mir gerade so ein paar Bilder. Ja. Jeder hat jetzt so seine Vorstellungen und vielleicht an dieser Stelle, wie man so schön sagt, nochmal der Hinweis auf unsere Facebook-Seite, die wir parallel zu den Podcasts dann auch immer live schalten, jeweils zur Folge, wo wir euch ein paar Bilder, sind es zu viele, schreibt uns gerne, sind es zu wenige, schreibt uns auch, mit so ein paar Erwähnungen unter den Bildern, wo das jetzt gerade ist, sodass ihr dann nachher oder auch parallel, wenn ihr das hier hört, euch gerne mal so ein paar Bilder ansehen könnt, wie es dort tatsächlich aussieht.
Ja, und gerade von der Region stellen wir natürlich welche rein, weil es absolut klasse ist, das werdet ihr sehen an den Bildern. Und wenn ihr auf Fuerteventura seid, unbedingt nochmal Nationalpark Corralejo. Die Straße geht weiter. Ihr habt natürlich die Möglichkeit, auch noch am Strand zu verweilen. Ich hatte gerade die Surfer angesprochen. Also ich persönlich kann mich auch eine halbe oder eine Stunde oder auch zwei in den Sand setzen und einfach nur dem Treiben zugucken, weil links und rechts habe ich Platz. Guck auf die Surfer, genieße das schöne Wetter. Das ist einfach ein super schöner Anblick. Und man muss ehrlicherweise sagen, da gibt es auch viele super coole Typen und super coole Mädels, die das exzellent beherrschen. Und dieses Kitesurfen ist nicht mehr neu, aber das ist natürlich noch irgendwo eine tolle, tolle Geschichte.
Wie ist das mit Temperaturen? Hat man ja manchmal so auf Inseln, dass das so tagsüber brutal heiß ist und nachts dann abkühlt? Oder wie sind die Schwankungen zwischen Tag und Nacht?
Ja, eigentlich auch sehr, sehr gering. Also es ist absolut einer der besten Klimazonen, die ich so kenne. Ja? Also okay. Wenn man jetzt in andere Regionen geht, hat man ja auch schon mal ganz, ganz kalte Nächte, wo es dann wirklich extrem kalt wird. Der Wind ist immer ein Problem auf Fuerteventura. Und wenn ich sage Problem, ihr werdet Leute sehen, die, keine Ahnung, in absoluter Sommerbekleidung sind, aber eine Mütze aufhaben oder so einen Böff aufhaben und ihre Ohren schützen. Aha. Und das solltet ihr tun. Also ja, okay. Wer jetzt ein bisschen empfindliche Ohren hat, durch den Salz in der Luft, durch den Wind und durch den Sand, der aufgewirbelt wird, kann da das ein oder andere passieren. Also ich glaube, die Ohrenärzte auf Fuerteventura, die haben gut zu tun. Ja, ist so. Also ja. Manchmal wundert man sich. Ja. Man hat sehr, sehr, also keine großen Klimaschwankungen. Und das ist eigentlich auch das Schöne, dass man sich darauf einstellen kann. Also viele Leute gehen da von morgens bis mittags, abends in Zwiebellook, wie man das so macht. Ja, morgens eine etwas dickere Jacke, eine Weste. Und tagsüber, wenn die Sonne dann schön am Himmel steht, dann kann man das dementsprechend lockern und dann hat man halt das T-Shirt. Okay, oder
und das über das ganze Jahr, kann man sagen, also es gibt da jetzt auch nicht innerhalb des Jahres Riesenschwankungen, sondern man kann sagen, das ist eigentlich so das, was insgesamt übers Jahr man an Klima vorfindet.
Ja, absolut. Ja, im Sommer ist sicherlich etwas wärmer, hatte ich gerade schon gesagt, aber eigentlich im ganzen Jahr. Deswegen fahren viele Leute auch über die Weihnachtszeit dahin und im Dezember und im Januar. Absolut empfehlenswert. Über die Ferienzeiten natürlich auch touristische Ziele für Familien. Ja, wenn man ein bisschen den Sachen entfliehen will, dann kann man den Januar nehmen, den Februar nehmen oder den Anfang Dezember, wo die Reisen dann auch dementsprechend günstiger sind, weil das dann nicht unbedingt die klassische Saison ist. Ne? Ja, wir fahren weiter, hoch nach Coralejo, gucken nicht auf die beiden Hotels, die wir zur rechten Seite sehen, und kommen in einen kleinen Ort, der über die Zeit hin gewachsen ist. Ich kenne ihn noch ohne Geschäfte und mittlerweile sind viele, ist auch eine kleine Urbanisation, sagen die Spanier halt, wo sich kleine Händler, kleine Geschäfte, Märkte angesiedelt haben. Ich bin ja ganz gerne da immer unterwegs zum Stöbern und gucke mir die Sachen da ganz gerne an. Viele Leute fahren oben auch nach Coralejo, um die Insel Los Lobos zu besuchen. Das ist eine ganz kleine Insel, die man mit dem Schiff, mit so einer kleinen Fähre besuchen kann oben. Ihr denkt dran, in Spanien, tranquillo, ja, es geht alles ein bisschen langsamer und ich werde euch jetzt auch nicht sagen, dass die Fähre im Stundenrhythmus fährt oder im Zwei-Stunden-Rhythmus. Das ist schwierig in Spanien. Ihr müsst einfach eine Fähre nehmen, ja, wenn ihr darüber wollt, habt die Chance, Los Lobos anzugucken, auch eine tolle Sache, aber wir wollten ja eigentlich auf Fuerteventura bleiben.
Aber Los Lobos?
Los Lobos, ja.
Waren das nicht die mit La Bamba?
Also ich glaube nicht, dass sie da was mit zu tun haben.
Aber sie hießen so.
Los Lobos.
Also jetzt gesagt, Los Lobos muss ich haben ja La Bamba
irgendwie. Ich glaube, die waren das. Ja. Das ist ein komischer Musikgeschmack. Also ich habe so gedacht, du hörst was anderes.
Ich habe nicht gesagt, dass es mir gefällt. Ich habe gesagt, es kam mir in den Kopf.
Wow, mal La Bamba.
Ja, jetzt habt ihr alle euren Ohrwurm für heute Abend oder für morgen früh.
Also
oder für
nicht.
Die Nacht. Und
also ich
immer,
nicht.
Soll ich nochmal singen?
Danke. Ich nicht, also auf keinen Fall.
Okay, lass uns weiterfahren.
Ja, Coralejo weiter Richtung Ecotillo. Auch ein kleiner Ort mit einem kleinen Hafen und da tatsächlich ganz niedlich kleine Restaurants am Hafen, die man besuchen kann. Das haben wir natürlich auch getan. Das machen wir eigentlich immer, wenn wir da oben sind, suchen uns ein nettes kleines Restaurant. Da sind auch nicht so viele Touristen. Ja, nochmal, ich will jetzt nicht auf Touristen schimpfen, aber man will ja so ein bisschen das Ursprüngliche haben und Ecotillo ist so ein Ort, wo am Hafen selber so eine kleine Restaurantmeile ist. Ich sag mal so 10 Restaurants mal zusammengerechnet, die man alle gut besuchen kann. Ich möchte jetzt auch keine Restaurant-Empfehlung geben, weil man weiß natürlich nicht in den Zeiten, inwieweit die Restaurants auf Fuerteventura ja im Prinzip überlebt haben. Ja, ich möchte euch jetzt nicht irgendwo ein Restaurant empfehlen und da hat nachher zu. Deswegen schaut einfach, also als wir da waren und da war relativ wenig los, hatten alle auf, überwiegend Einheimische, die da gesessen haben. Ja, und dann sind wir halt da zu einer, ja, zum späten Nachmittag zum Essen eingekehrt.
Na endlich, wir kommen zu den wichtigsten Dingen. Ich suche mir meinen Urlaub immer aus, was gibt's da zu essen, welchen Wein gibt's dort?
Ja, in der Tat, ich bin gefahren, also ich habe keinen Wein getrunken und kein Bier. Cerveza Grande ist ja normalerweise mein Spruch, den ich dann sage, aber habe ich natürlich nicht getan. Aber wir sind natürlich kulinarisch dort mit Tapas verwöhnt worden und jetzt wird wahrscheinlich der Andi mal was zu Tapas sagen, weil
das wäre jetzt meine Frage gewesen. Natürlich kennt jeder aus Spanien oder auch natürlich von hier vom Spanier Tapas-Bars und so die Klassiker mit, also mir fallen da ganz spontan Patatas Bravas ein, Jipirones a la Plancha und was gibt's noch? Gambas, lass mich überlegen, ich gehe jetzt mal gerade so, ich gehe beim Besuch in Barcelona, gehe ich mal gerade die
Tapaladen,
die Karte durch, was wir noch sagen. Pulpo, wobei da gibt es natürlich, ich liebe ja Pulpo, vor allen Dingen also diese galizische Variante, da setzen die Scheiben auf Kartoffeln drauf, wunderbar lecker.
Nie gehört.
ja, das ist so dann, die einen laufen stundenlang am Strand entlang und die anderen kürzen es ein bisschen ab und sagen, wo gibt es jetzt hier was zu essen und was ist typisch? Und vor allen Dingen Eier. Pimientos al Patron, also die liebe ich ja, diese Dinger. Also, und wie sieht das, unterscheidet sich das dort irgendwie von dem, was man normalerweise so von Tapas kennt?
Also ich überlege immer gerade, als wir in diesem Restaurant gesessen haben, wovon ich gerade erzählt habe, da haben wir, glaube ich, genau in der Reihenfolge bestellt, also wenn mich nicht alles täuscht. Nee, außer den Pulpo, das ist nicht so meins, aber wie, das ist ja alles ein bisschen Geschmackssache. Und auf den Kanaren hat man jetzt nicht so die klassischen Patatas Bravas. Das sind ja diese geschnittenen Kartoffelscheiben, ja, die so ein gebacken, bisschen aussehen wie große Pommes, hätte ich fast gesagt. Ja. Und da heißen die also... sag noch mal eben kurz, wie die Kartoffeln heißen.
Aragudas hast du mir mal eben gesagt. Die heißen dort Arugadas.
Arugadas,
genau. Ja, genau. Und was ist das Besondere?
Das sind halt die Kartoffeln, die unheimlich lange gekocht werden. Und ich würde da sagen, da wird eine Tonne Salz reingeschmissen. Ja, also die Kartoffeln, die sind von außen komplett weiß. Ja, und die werden mit Schale gegessen, hat vielleicht der ein oder andere auch schon mal probiert. Super, super lecker.
Und schmecken da nicht versalzen?
Lecker.
Aber nicht versalzen. Also ich habe mal so einen Fisch in Salzkruste gemacht oder auch schon mal so ein, was war das, irgend so ein Schweinenüsslein. Das war wirklich im Salz drin, wo ich dachte, das kann niemals schmecken. Ja. Aber das Fleisch nimmt irgendwie nur so viel auf, wie es verträgt, ohne dass es versalzen schmeckt. Und das wird hier wahrscheinlich ähnlich sein.
Oder? Genau, das schmeckt nicht salzig. Es schmeckt natürlich salzig, aber nicht versalzen. Ja, und die isst man da, glaube ich, zu jedem Essen. Also ich mag die auch. Es wird eine passende Soße dazu gereicht. Ja.
Wie heißt die?
Mojo Verde und Mojo Rojo. Die halt die Mojo Rojo Soße relativ scharf.
Ja.
Das ist so meins. Also, ja. Aber auch die Mojo Verde super, super gut dazu und die Sachen, die du gerade aufgezählt hast, die gehören einfach dazu. Ja. Klassisch Spanisch und
und Schinken wahrscheinlich jede Menge.
Jamon Serrano.
Ja,
genau. Ja, ich glaube, das haben wir auch so bestellt und da sind wir dann beseelt danach aufgestanden und haben dann quasi so die Heimreise angetreten. Wir haben dann nichts mehr besucht. Man kann noch ein paar Seiten, Bundesstraßen, wenn man so nennen will, die kann man nehmen. Leute, Verfahren geht nicht auf Fuerteventura. Ja? Ihr kommt immer wieder irgendwie zu den Orten. Fahrt den Schildern hinterher, hört sich jetzt relativ einfach an, aber es ist so. Ja? Und nehmt den Weg, steht alles auf den Schildern und bedingt durch den wenigen Verkehr, den wir da haben, ist Autofahren dort auch kein Stress. Ja, wenn man in großen Metropolen mal gefahren ist, weiß ich nicht, einmal um den Lac de Triomphe in Paris, achtspurig oder zehnspurig und hat gemerkt, oh, ich muss von Spur 1 in Spur 7 oder
alles
so.
Ganz entspannt.
Ja, das ist natürlich ein bisschen was anderes. Da ist alles super entspannt und Rechtsverkehr natürlich, alles easy. Könnt ihr alles gut machen. Ja, und wenn ihr abends dann wieder in der Unterkunft seid, also wie wir haben dann meistens die Gelegenheit genutzt, nochmal, wie immer in Fuerteventura, schön am Strand nochmal den Tag ausklingen zu lassen. Und ich als Fahrer, ich fahre also meistens, mein Süßling fährt nicht so gerne im Ausland, hat meistens den Reiseführer in der Hand und gibt dann ein paar Tipps, wo wir überall hin müssen.
Der
Co-Pilot, genau. Ja, am schönen Glas Wein nochmal an einer
schönen... Oder dann, wie heißt das? Dos Cervezas, por favor?
Ja, meistens nur eins, weil sie nicht so gerne Bier trinkt. Also
ja,
ist dann schon auch fein. Ja, dass man sich ein schönes kleines Restaurant aussucht, die am Strand reichlich vorhanden sind. Und dann setzt man sich schön in ein Restaurant und lässt den Abend ausklingen. Also ganz tolle Zeit dafür. Ja.
Gutes Stichwort. Natürlich, das eine ist das Essen und das andere ist, du kennst mich sehr gut, natürlich der Wein.
Och, weil ganz das ist überraschend.
Ich habe jetzt ein neues Hobby entdeckt. Nee, Spaß beiseite, das ist bei mir schon seit 30 Jahren was, wo ich mich wahnsinnig für Wein interessiere. Und ich habe mich natürlich gefragt, gibt es da Wein? Also ich kann mich, also Wein gibt es mit Sicherheit, aber bauen die dort auch Wein an? Aber bei dem, was du mir erzählt hast von wegen karge Landschaften, da gibt es ja den sogenannten Wasserstress für die Reben, dass die ganz tief wurzeln, dass sie überhaupt Wasser kriegen. Aber das stelle ich mir dort doch schwierig vor. Also ich habe mal was gehört von Lanzarote.
den habe ich sogar schon mal da getrunken. Die werden anders angebaut.
Ja, und die bauen an.
Ja.
Und das ist so, die Weine sind wahnsinnig mineralisch. Also natürlich auch durch den Vulkanboden. Haben auch,
das stimmt,
auch eine gewisse Salzigkeit. So. Und ich habe mal, natürlich habe ich mal gegoogelt. Und da gibt es tatsächlich einen Wettbewerb. auf den Kanarischen Inseln, wer macht den besten Wein? Und da hatte ein Wein von Fuerteventura, glaube ich, 2020 oder 2021 gewonnen. Oh. Also gibt es Weinbau. Aber du hast keine Rebstöcke gesehen, oder?
Bestimmt habe ich den genau getrunken. Nein, es gibt, glaube ich, was. Aber wenn du sagst, der hätte gewonnen, also ja. Auf Lanzarote hatte ich mal die Gelegenheit und war ganz verwundert, wie dort Wein angebaut wird. Also da sind nicht die klassischen Hänge, die man aus Deutschland kennt, sondern das ist quasi zu ebener Erde, wird ja. Dort angebaut. Und wir hatten die Gelegenheit, dort mal so ein kleines Weingut zu besichtigen und haben mal eine kleine Weinprobe gemacht. Wir hatten auch einen Fahrer, also von daher war das cool. Ja. Und da haben wir das mal ausprobiert. Ja, wurden Lanzarote Weine getrunken. Jetzt sind wir aber in Fuerteventura oder überhaupt in Spanien. Und ja, da würde ich dir nochmal gerne das Wort geben, Andi, um Weine, spanische Weine, gibt es was Leckeres? Leckereres?
Ja, es gibt natürlich, da gibt es jede Menge.
Italien und, wahrscheinlich.
Gehört Fuerteventura zu Italien? Da kann ich ganz viel erzählen. Nein, natürlich nicht. Aber ja, ich meine, ich wusste ja, um was es geht. Und ich habe mich dann auch mal so ein bisschen hingesetzt und mal für euch versucht, so einen Grobüberblick, weil es heißt ja auch Reisen und Genießen. Und das ist leckeres Essen und tolle Weine. Vielleicht für euch, wenn es euch interessiert, wenn nicht, spult vor, so einen kleinen Übersicht zu geben.
30 Minuten Vorspulen.
Ich bemühe mich, es kurz zu halten. Arnim kennt mich sehr gut. Wenn ich mal dran bin, höre ich mich auch. Also hau mir einfach gegens Knie. Es ist halt, Spanien ist halt ein wahnsinnig großes Wein. Anbaugebiet. Die haben über 1 Million Hektar Weinbaufläche.
Wow.
Und damit sind sie weltweit die Nummer 1.
Ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Also. Ja, das Interessante bei der Sache ist, aber wenn man jetzt, das ist die Rebfläche, das, aber von Weinproduktion her ist Spanien nur auf Platz 3.
Ja, also weißt du zufällig, wer 1 ist?
Ja, selbstverständlich. Frankreich. Frankreich ist vorne, Italien ist Platz 2. Aber ihr könnt euch mal aus Spaß so die Top 10 angucken im Internet. Da tauchen so Länder auf wie zum Beispiel China und so, die sind auch ganz weit vorne. Also wenn man denkt, Wein wird nur angebaut in, ich mache jetzt mal aus meinem Kopf raus, Australien, Südafrika, dann Italien, Spanien, Portugal, Deutschland, Chile, Südamerika und USA, weit gefehlt. Da tauchen Länder auf, wo ihr niemals. Irak ist dabei unter den Top 10. Na, guck. Unglaublich. Ja. Aber das, du fragst dich jetzt vielleicht, wie die haben die größte Weinbaufläche, aber sind nur auf Platz 3. Wie kommt das? Fragst du dich das?
Ich würde
Er fragt es sich. Ihr fragt euch das bestimmt auch. Ja, dafür gibt es zwei einfache Erklärungen. Okay. Die haben in Spanien werden die Rebstöcke einfach deutlich weiter entfernt voneinander angepflanzt.
Ja, und das ist eine ganz klare Begründung.
Ja, ja, und das Zweite, auch interessant, in Spanien gibt es überdurchschnittlich viele alte Reben. Und alte Reben bringen zwar sehr konzentrierte Weine hervor, aber vom Ertrag her sind die deutlich weniger.
Ah, okay.
Und das sind einfach die Erklärungen, warum Spanien hier nur in Anführungszeichen, auf Platz 3 liegt.
Hast du denn einen schönen Wein für uns?
Ja, den Verdejo, der kannst ruhig mal ein Schlückchen nehmen nochmal, weil da kann ich den nochmal hier erzählen.
Ja, mache ich.
Noch so. Ich würde so einen kleinen Überblick über die Gebiete geben. Im Norden fast am Meer, aber eben nur fast. Was ihr garantiert schon mal gehört habt, ist die Rioja-Gegend. Direkt nebendran Navarra. Und da sind wir schon fast am Baskenland, also Grenze zum Atlantik in Frankreich. Das Gebiet ist halt im Winter ist es dort kalt und sehr regnerig und im Sommer sehr heiß. Dann geht es ein bisschen weiter südlich, da sind wir nördlich von Madrid. Gibt es im Grunde 3 Top-Gebiete, Ribera del Duero.
Das ist meins.
Schon mal gehört?
Das ist meins. Ich glaube, das weißt du auch.
Welche Erinnerung? Was fällt dir da ein,
nur so gute. Zu weinen?
Wenn nur du, gute. Nur gute. Und so, das sind so Wuchtbrummen,
ja, schwere,
dicke, fette Weine mit viel Würze und so ordentlich Frucht hinten dran. Da bist du völlig richtig und deine Erinnerung trübt dich nicht.
Ein Glas reicht.
Hängt vom Glas ab. Ja, genau. Ja, und dann gibt es noch Toro. Liegt also auch direkt nebendran, zeichnet sich wirklich aus für diese dichten, satten Rotweine oder wie einer mal auf dem Weinseminar gesagt hat, fette Schnecken. Aha, okay. Der hat die dann so genannt und da, seitdem immer, wenn ich so einen ganz kräftigen Wein mit 15, 16 also. Volumina trinke, mit allem denke ich immer, dass jetzt würde der das wieder sagen. Ja. Hochinteressant, auch dort praktisch umrahmt von Toro und Ribera del Duero liegt die Rueda. Und dort wird fast nur Weißwein eingebaut.
Aha, okay.
Und das ist auch so eine leichte Hochebene. Und dort, jetzt schließt sich der Kreis, Hauptrebsorte der Verdejo. Okay. Also das ist so der, der taucht jetzt nicht unbedingt in den Top 10 der Rebsorten von Spanien auf, aber in diesem Gebiet hat sich das doch extrem weiterentwickelt. Und herausgebildet, gerade durch die Konkurrenz der eben genannten Weingebiete, wo da kommst du gar nicht an gegen die Rotfraktion. Und hier wird fast nur Weiß angebaut und man sagt auch, also die zweite Rebsorte dort ist der Sauvignon Blanc. Und da weiß man ja, der kann schon mal von der Säure her ein bisschen kräftiger sein. Und der Verdejo ist so die sanfte Alternative dazu, wo alles ein bisschen abgemilderter ist. Mehr Frucht, weniger Säure. Und für mich einer der allerbesten Sommerweine, die es überhaupt gibt. Ich kann mich erinnern, ich war mit meiner Frau in Malaga, da sind wir mittags mal, hatten wir so einen Hunger. Und da gab es dann so ein, das hast du vielleicht auch schon probiert, diese, heißt das Frita Mista, so ja. Meeresfrüchte,
ja, ja, ja.
Frittiert. Und da gab es noch eine Flasche Verdejo dazu, so als Mittagshäppchen für 30 Euro. Und da habe ich dann gedacht, naja, komm, der Wein ist dabei, probieren wir mal. Und wir haben beide gesagt, oh, was ist das denn? Mhm. Ja. Also sehr, sehr lecker.
Habt ihr wahrscheinlich ein bisschen länger gesessen, denke ich, ne?
Ja, und danach gab es erstmal ein Nickerchen. Aber dafür macht man ja Urlaub.
Ja, cool.
Ja, ja klasse. Und also gut, die haben alle auch eine deutliche Mineralität. Es kühlt nachts dort auch gut ab, sodass die Trauben im tagsüber die Sonne tanken und dann nachts sich wieder etwas beruhigen. Und so bilden sich halt diese wahnsinnigen Aromen, diese Komplexität, also auch was Früchte, was die Frucht im Wein selbst angeht, aber auch die Mineralität. Also das ist so das, was ich total liebe. Also merkt euch gerne Verdejo. Und mein Tipp immer, gebt so um die 10 Euro aus. Es gibt auch welche für 7 oder 8. Aber wenn ihr einen wirklich guten Verdejo wollt, gebt 10 Euro aus und damit seid ihr bestens beraten.
Ja, cool, Andi. Ja, jetzt haben wir einen kleinen Abriss bekommen über spanische Weine.
Es geht noch ein bisschen nach unten weiter.
Ein bisschen weiter.
Ein bisschen noch, weiter. La Mancha wäre noch ein Gebiet, und wo auch das größte Weinbaugebiet der Welt ist, wenn man so jetzt mal nicht von einem Land redet, von einem Gebiet. Allerdings wird dort die Airén angebaut. Jetzt guckst du schon wieder so, was sagt ihr jetzt? Habe ich ja noch nie gehört. Das ist so eine Weißweinrebsorte, wo eigentlich für Schnaps- und Weinbrände verwandt wird. Und für die spanischen Weine, die im Supermarkt ganz unten in der Ecke stehen für 1,79. Also das ist wirklich billige Massenware, und deswegen gehe ich da auch direkt mal drüber weg. Was ich aber unbedingt noch erwähnen will bei der Vielzahl der Gebiete, ist das Priorat. Das liegt im Hinterland von Barcelona ganz grob. Also wenn man auf die Karte guckt, wie du eben, so links nebendran. Mhm. Und das hat sich zu einem, naja, Geheimtipp, ist es schon nicht mehr, herauskristallisiert und herausgearbeitet auch in den letzten Jahren, wo es wirklich ganz, ganz hervorragende Weine gibt, die allerdings etwas mehr kosten, aber glaub mir, das ist jeden Euro wert.
Ja, cool. Andi, Herr Professor Wein.
Ich könnte euch jetzt noch was über Rebsorten erzählen, aber...
Wir haben noch ein paar Folgen.
Also
wenn man bei Andi anfängt, kannst du was zu irgendwelchen Weinen sagen.
Warst du das jetzt an meinem Knie?
Nur weil ich gesagt habe, man setzt sich abends ins Restaurant und trinkt einen schönen spanischen Wein zum Ausklang. Ja. Okay, muss ich mir überlegen, ob ich das nochmal sage beim nächsten Mal. Also von daher. Ja, der Tag ist rum. Wir wollen noch weiter auf Fuerteventura oder beziehungsweise unseren Standort nutzen, um eine weitere Tour zu machen. Wir sind am gestrigen Tag in den Norden gefahren, Richtung Coralejo. Jetzt nehmen wir die andere Richtung und nochmal Startort Costa Calma, fast im Süden. Also die Fahrt, die dauert bis in den Süden nach Jandia, nach Moro und Cofete, was ich noch beschreiben will, nicht so lang. Auch wieder die Autobahn weiter, zweispurig, dreispurig, super gut zu fahren. Und jetzt, ihr fahrt runter und fahrt Richtung Jandia Playa. Einer der der längsten Sandstrände auf Fuerteventura. Wenn ich immer Sandstrände sage, das ist halt wirklich ein Strand, wie man ihn kaum auf der Welt findet,
muss man so sagen.
Oder? Anders, aber ja. Genauso schön. Okay. Super, super breit, wenig Leute. Es gibt da so ein paar Hotels oder respektive kleine Plätze, die ein bisschen eingezäunt sind bezüglich des Windes, dass man Windschutze aufbaut. Das kann da schon mal passieren, aber ansonsten lauft ihr an dem Strand bis zu, ich glaube, 20 Kilometer, ja, wenn man das will. Man kann von der Costa Calma, wenn man die richtige Zeit erwischt, auch am Strand entlang laufen bis Yandia.
Okay.
Das sind unzählig weite Kilometer, wo man kaum Leute trifft. Wir haben beim letzten Mal den Fehler gemacht und als alte Fuerteventura-Kenner, ja, wir laufen mal los, aber wir haben die Gezeiten nicht beachtet und dann kommt das Wasser schon mal schneller und dann ist der Strand auf einmal weg an einigen Stellen.
Ah, natürlich ist das nicht da so
über. Krass, ja, auch, ja, ja. Dann sind wir erst noch ein bisschen geschwommen und sind noch weiter und dann kamen wir aber dann überhaupt nicht mehr weiter. Die Laune sank. Wir wollten ja bis Yandia runter, aber wir sind ja jetzt im Auto unterwegs, ja. Und das ist natürlich einfacher. Wie gesagt, ein bisschen auf die Gezeiten aufpassen, weil das Wasser geht natürlich schon einmal relativ weit zurück und kommt dann wieder. Ja, Yandia an sich, der Ort, zugebaut, muss man sagen. Kopf umdrehen, zur anderen Seite ist der Strand und ihr geht weiter nach Morro Yable. Ein kleines Fischerdörfchen. Als ich 1980 da war, ganz, 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 ganz klein, kaum Geschäfte. Jetzt ganz nett gemacht. Viele, viele kleine Nippesläden, die man so im Urlaub hat, wo ich aber auch ganz gerne mal reingehe. Und ganz kleine Restaurants, wo man die spanische Küche genießen kann, die Andi gerade hervorragend beschrieben hat. Und einige sicherlich irgendwo Touri-Restaurants, die aber alle Blick aufs Meer haben und man kann in den verschiedenen Etagen unten an der Promenade, eine, zwei Etagen hoch, super schön abends sitzen und das Meer genießen.
Und also ich weiß ja aus meinen Urlauben, da vermeide ich ja eigentlich immer so die Hotspots, wenn man jetzt so, ich nehme jetzt mal, mir fällt ganz spontan Siena ein in der Toskana, wo ich mich niemals an diesen Hauptplatz setzen würde, weil ich glaube, das Essen ist schlecht, aber teuer. Entschuldigung, wenn ich hier mit jetzt irgendeinem zu nahe trete. Aber was heißt schlecht? Also es ist einfach vom Preis-Leistungs-Verhältnis oft nicht so passend und ich gehe dann lieber in die hinteren Gassen und suche mal, was es gibt. Ist das dort ähnlich, dass man eher ein bisschen suchen sollte? Ich gucke auch immer, wo sind die Einheimischen?
Genau, das ist immer ein guter Tipp. Ja? Wo gehen die Einheimischen hin? Dann sind die Preise dann doch ein bisschen angepasster. Das sind schon Touri-Spots, aber nicht zu vergleichen mit großen Städten. Also ich war auch schon in Siena, okay, auch auf dem Platz, wo ich auch gesagt habe, mein Gott, eine Kugel Eis für 4,50 Euro oder was weiß ich, keine Ahnung. Nee, das ist alles teurer geworden natürlich mittlerweile, aber durchaus vertretbar. Und mich entschädigt immer, wenn ich aufs Meer schauen kann, wenn ich ein vernünftiges Essen bekomme zum relativ vernünftigen Fair Preis, ist das völlig okay. Also da habt ihr die Möglichkeit zu shoppen, euch am Strand zu tummeln, unten in Yandia ein paar kleine Cafés, die auch nicht gerade billig sind, ja, aber wo man wunderschön aufs Meer schauen kann. Die Sonne steht genau an der richtigen Stelle, werdet ihr sehen, wenn ihr um die Mittagszeit dorthin geht. Also wirklich exzellent. Ja, und dann habt ihr die Möglichkeit, das haben wir auch bei in diesem Jahr wieder gemacht, an Morro vorbeizufahren und dann steht da ein Schild. Das Bild stelle ich auch auf unsere Facebook-Seite. Cofete, da geht's also rechts ab nach Cofete, ja. Und wenn man in den Reiseführern liest, dann wird dringend empfohlen, da nur mit dem Geländewagen hinzufahren oder sich ein Jeep auszuleihen oder wie auch immer. Ja, es ist eine unbefestigte Strecke, die ihr da fahrt, aber da habt ihr eh keine Chance, irgendwie schnell zu fahren. Der ein oder andere macht das da und wirbelt da Staub auf, aber die meisten fahren sehr, sehr gesittet Richtung Cofete. Ist wirklich unbefestigte Straße. Ihr seht nur Geröll, Berge zur rechten Seite, das Meer zur linken Seite. Und ihr fahrt durch auch keine Orte, sondern eigentlich eine einzige Straße, wo keiner ist, wo ihr keinen treffen werdet, außer die, die da auch hinfahren. Und kommt dann am Ende der Fahrt auf so eine Art kleine Aussichtsplattform oder ihr habt die Möglichkeit, auf diesen Strand von Cofete zu schauen, der unendlich lang ist, wo kaum Leute sind und wo ihr spazieren gehen könnt. Ihr könnt zur rechten Seite natürlich auch in die Berge, aber wir haben die Chance genutzt und sind unten diesmal am Kofete-Strand gelaufen. Keine Leute, weißer Sand, Wellen, fester Sand, also ist ja beim Strandlaufen auch nicht ganz unwichtig, dass man nicht so weit einsackt. Ja, man kann wunderschön laufen, sich zwischendurch hinsetzen, auch da wieder mehr genießen und ihr werdet kaum Leute sehen an diesem Strand. Vielleicht ein kleiner Hinweis, baden an dieser Stelle würde ich nicht. Also aha, es hängt, ja, es, die Unterströmung ist, okay. ist also gigantisch. Wir hatten mal vielleicht eine kleine Anekdote von einer anderen Reise. Wir hatten uns mal in so eine Tour eingemietet mit so einem kleinen Katamaran und sind dort mit dem Boot hingefahren Richtung Kofete und ja, sind ein bisschen mit dem Jetski gefahren und dann hat der Skipper uns gesagt, ja, ihr könnt ja noch mal ein bisschen schwimmen und bevor wir dann wieder Richtung Heimat fahren. Ja, das haben wir auch getan und dann weiß ich noch, dass ich mit einem Kollegen dann da reingesprungen bin und wir uns so einen Ball hin und her geschmissen haben und ja, haben den so wirklich nur 5 oder 6 Mal hin und her geworfen und haben dann geguckt, wo unser Katamaran war. Wir waren bestimmt, also ich will jetzt nicht übertreiben, aber bestimmt 20, 30 Meter weg von dem Katamaran und wir haben es nicht gemerkt. Ja, also eine monstermäßige Unterströmung, okay, also. Und das ist super gefährlich. Ja. Deswegen am Strand von Kofete bitte nicht baden, hängen auch rote Fahnen. Manche setzen sich drüber weg. Ich würde das nicht empfehlen. Ja. Muss man ja auch nicht haben. Wir sind ja auch Reisen und Genießen und sagen, wir genießen das Meer an dieser Stelle, die Ruhe. Wir haben uns hingesetzt und haben einfach eine Stunde geradeaus aufs Meer geguckt und haben einfach die Zeit genossen. Coole, ja, schön, coole Geschichte
schön,
da
schön,
unten.
Ja, ja.
Könntest du dir auch vorstellen, da unten
hinzufahren, Andi? Ja, ja, also werde ich mir auch demnächst mal angucken, ob ich noch irgendwo Zeit habe, mal da eine Woche einzuschieben. Wenn du sagst, so Woche lohnt sich. Wie lange fliegt man eigentlich bis dahin?
Ja, irgendwas zwischen 4 und 5 Stunden.
Ja, okay.
Also wir fliegen ja von Düsseldorf nach Köln, um das nochmal zu sagen. Ja, aber es ist immer zwischen 4 und 5 Stunden, kommt ein bisschen drauf an, gegen Wind. Ja, dann brauchen wir ein bisschen länger, aber durchaus machbar. Ja, und viele, viele Flüge in der Woche. Also man ist jetzt auch nicht auf einen gewissen Wochentag angewiesen. Also man kann auch in der Woche, wenn man den einen oder anderen Schnapper mal machen. Mhm. Ja. Also nochmal runterfliegen und gar nichts im Petto zu haben, sondern einfach einen Leihwagen nehmen und sich dann was suchen, das geht auch.
Ja.
Also man muss nicht diese klassische Pauschalreise da machen.
Ja, mache ich eh lieber. Also wenn du sagst, dass das geht, würde ich es tatsächlich so tun. Ja. Weil dann geht es wirklich um Insel erkunden und ich will die ganze Insel mal sehen. Weil so groß ist die jetzt auch wieder nicht, dass du sagst, ich muss an 3 Stellen auf der Insel mir ein Hotel mieten und dann immer Koffer rein, Koffer raus. Also du kannst eigentlich...
Das ist gut erreichbar, ja. Ich hatte gesagt 100 Kilometer lang, ich glaube 25 Kilometer breit an der breitesten Stelle. Also durchaus machbar. Und nochmal, Straßen alle sehr gut und man kann also wirklich an einem Tag fast die ganze Insel erkunden. Man kann eigentlich natürlich stundenlang an einem Ort bleiben, aber das kann man schon. Ne? Aber dieser Ausflug, Kofete, wenn man ihn genießt, da ist auch noch letztendlich auf der Rückfahrt ein Leuchtturm, den man sehen kann, stelle ich auch nochmal auf unsere Seite die Fotos dazu. Und so ein kleines Dörfchen sieht man dann bei der Rückfahrt auch. Da kann man so rechts abbiegen und da wohnen dann so Aussteiger, die mit ihren Wohnmobilen oder mit ihren Wohnwagen, die total voller Sand sind. Ja? Das ist Wahnsinn. Die sind auch, die Radkästen sind zugebaut, damit da kein Sand und kein Wind reinkommt, weil da unten der Wind relativ stark ist. Ja, die sind da ausgestiegen und verleben da ihre Zeit auf Fuerteventura. Toll anzuschauen, ja, also dass Leute sowas machen, also für mich persönlich wäre das nichts, weil da ist nichts, ich wiederhole, nichts. Und da gibt es so 2 kleine Restaurants, wo man hingehen kann, wir haben 1 auch besucht davon, haben eine Kleinigkeit gegessen, super klasse, alles gut, ja, muss jetzt nicht unbedingt nach links und rechts gucken in solchen Restaurants, ja, also, aber darum geht es ja auch nicht.
Nee, aber das habe ich auch schon oft erfahren, so kleine Strandbuden, wo dann Holzkohle irgendwie, dass sie irgendwie Sardellen und Sardinen da drauf grillen und so Fisch und das ist, also da wäre ich auch voll in meinem Element, allerdings auch nicht auf Lebenszeit, sondern sage ich, bleibst mal hier ein paar Stunden, vielleicht noch 2 Tage, aber ich glaube, dann würde ich auch weiter wollen.
Ich denke, das reicht, ja. Also das ist schon eine coole Sache. Ja, und das ist auch im Prinzip ein Tagesausflug. Wenn man den so nutzt, wie wir das getan haben, dass wir spazieren gehen und dass wir vernünftig diese nicht befestigte Straße fahren, ja, ganz ruhig. Wir haben das ein oder andere Foto noch geschossen. Ganz, ganz toll, tolle Gegend und die Gegensätze sind halt absolut gigantisch. Ja, und die dritte Tour, die ich noch beschreiben will, ist halt die Tour ins Landesinnere. Es gibt viele kleine Orte auf Fuerteventura, die man besuchen kann, haben jetzt alle nicht so eine riesige Ausdehnung, aber exemplarisch dafür würde ich mal die Stadt Betancuria nehmen. Betancuria ist ein ganz kleines Städtchen, total niedlich mit einer schönen Kirche. Wir haben dort viele, viele kleine Restaurants. Beim letzten Mal war es ganz witzig. Wir haben uns am Marktplatz hingesetzt und da hat jemand Gitarre gespielt. Ja, ich bin so ein Freak da, der sowas Straßenmusik, wenn sie gut gemacht ist, gerne hört. Und wir haben da einfach gesessen in so einem Restaurant und haben einfach diesem Gitarrenspieler zugehört. Schön. Längere Zeit.
Also, wie lange?
Ja, weiß ich nicht. Stündchen, anderthalb.
Wenn man die Zeit vergisst, dann ist es doch
ja, absolut cool, ja. Und dann haben wir uns Betancuria angeguckt, sind nochmal zu den beiden Statuen gefahren. Früher hausten ja die Guanchen auf Fuerteventura. Da sind zwei große Statuen, stelle ich auch mit Bild rein, die quasi Nord und Süd geteilt haben und bewacht haben, sagt man, ja, sagt die Sage. Und auch da sind wir hochgefahren und von dort aus hat man einen gigantischen Überblick über die Gebirgslandschaft von Fuerteventura. Wer Hobbyfotograf ist, kommt da absolut auf seine Kosten. Nochmal kurz zu Betancuria, so treppenförmig angelegt. Ihr könnt euer Fahrzeug da auf den Parkplatz stellen, das kostet auch nichts. Parken auf Fuerteventura sollte man wirklich nur an bestimmten Stellen. Ja? Also da müsst ihr euch mal erkundigen. Da gibt es immer so Markierungen an der Straße, gelb und blau. Und da sollte man sich wirklich nur auf die Parkplätze fokussieren, die wirklich ausgewiesen sind. Kann mitunter auch sehr, sehr teuer werden.
Wie in Italien.
Ja, ist quasi überall.
Ich frage mich auch immer, was ist weiß, was ist gelb, was ist blau?
Also blau ist erlaubt und gelb ist so nicht erlaubt. Und am besten, man sucht sich irgendwie einen Parkplatz, der auch so ausgewiesen ist und zahlt seine paar Euros dafür. Das kann man da in Betancuria auch. Das hat bei uns jetzt nichts gekostet beim letzten Mal. Und dann haben wir halt, wie gesagt, diesen Gitarrenspieler gelauscht und haben uns die Stadt angeguckt, waren kurz in der Kirche, Sancti Petri heißt sie, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, absolut relaxed, ne? Tranquillo hombre, sagt ja jeder Spanier, also alles in Ruhe, alles schön, schön langsam und man kommt da wirklich runter,
ja, schön,
wenn man
schön
mal aus dem Arbeitsleben raus muss und ja, diese Insel besuchen will, kommt man da absolut auf seine Kosten runterzukommen. Natürlich für Badefreaks oder Wassersportfreunde das absolute Mekka. Und von daher, ja, das als kleinen Abriss über Fuerteventura. Andi, habe ich dir ein bisschen Appetit gemacht
auf diese Geschichte? Ja, unbedingt. Wie gesagt, ich überlege jetzt schon, wann kannst du da mal hinfahren, weil ich glaube, mit einer Woche ist man, wie gesagt, gut dabei. Und kulinarisch hört sich auch gut an, auch wenn es ähnlich ist zu Spanien, aber ich liebe die spanische Küche, was wir eben besprochen haben. Und man sieht auch, glaube ich, von überall das Meer, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. Und das ist natürlich was ich auch total liebe. Also ich könnte ja stundenlang aufs Meer gucken. Hört sich sehr, sehr spannend an.
Ja, Relax-Urlaub auf Fuerteventura dringend zu empfehlen. Erinnert euch an meinen Spruch, Fuerteventura geht immer. Ja. Und ich war ganz, ganz häufig schon da und bin eigentlich noch nie enttäuscht worden, weder vom Wetter noch von den Leuten noch von den Restaurants und
also Menschen auch sehr freundlich, sehr absolut, gastfreundlich.
Total, ja, die Spanier allgemein. Ne?
Also
ist ja auch einer der größten oder die größte Branche für Fuerteventura, Touristik und deshalb sehr, sehr klasse. Ja,
hört sich auch ehrlich und authentisch an, also keine Abzocke. Sowas, was man manchmal sieht, sondern auch wirklich was, wer richtig Party will, ist dort falsch, richtig? Oder gibt es das auch, aber dann wahrscheinlich nur an ein paar Stellen?
Ja, das hast du genau richtig beschrieben. Also ich bin jetzt nicht so der Partygänger, ja, und gerade nicht, wenn ich nach Fuerteventura fahre. Ja. Bestimmt gibt es die ein oder andere Location, wo was abgeht.
Ja.
Sind auch einige Hotels, die als Clubs ausgezeichnet sind. Ich denke, da wird schon ein bisschen was los. Ist nicht so unbedingt meins, muss nicht unbedingt sein. Und von daher, aber jeder so, wie er mag. Und wenn du sagst, eine Woche, Eine Woche ist okay, aber ich kenne auch Leute, die da jedes Jahr 3 Wochen hinfahren und ihren kompletten Sommerurlaub dafür bringen oder wie auch immer. Und die kommen auch beseelt wieder zurück und sind begeistert von der Insel. Also von daher.
Ja, also das ist ja das Schöne hier auch an unserem Podcast, wo wir einfach ein bisschen erzählen wollen von dem, was wir erlebt und besucht haben oder gegessen und getrunken haben. Und schon ist die Brücke wieder da. Das war's?
Ja, ich denke, ich habe einen kleinen Abriss gegeben
darüber. Ja, sehr schön, vielen Dank.
Ich hoffe, das war interessant für die Leute zu hören und für dich auch, Andi.
Ja, klar.
Und, du hast ja gerade gesagt, könnte ich mir vielleicht auch mal vorstellen, das ist ja genau das, was wir erreichen wollen.
Ja, okay. Also, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht zu lauschen. Und
gebt uns ein bisschen Feedback.
Unbedingt,
also ein bisschen
unbedingt.
Feedback, Sternchen sehen wir immer sehr, sehr gerne.
Ja.
Nette Kommentare sehen wir näher, sehen wir eher besser als andere Kommentare. Also von daher, Feedback immer wichtig. Also macht das ruhig.
Ja, und wir wie das immer so schön heißt, also ich höre ja auch, oder wir beide hören ja jede Menge Podcasts, wo die dann immer sagen, erwähnen wir euch in den Shownotes und schaut nachher bitte auf die Shownotes und gebt uns einen Daumen hoch, ein Sternchen oder irgendwas, um im Ranking nach oben zu kommen. Wir machen das hier wirklich nur aus Spaß. Von daher hoffen wir, dass es euch auch Spaß macht.
Aber ganz kurz nochmal, Andi, wir machen das natürlich hier aus Spaß, ist ja gar keine Frage. Ja. Aber letztendlich hast du mich mit deinem Weinwissen aus Spanien schon mal ganz schön angeteasert und angetickert jetzt oder angetriggert, sagt man ja so.
Ja, wir sind ja bei heute, wir können ja gleich nochmal bei mir in den Keller gehen, wenn ich die Tür aufbekomme, weil wie gesagt, ich komme gerade aus Südtirol.
Und der Andi ist immer so bescheiden, ja, also der sagt jetzt, ja, ich komme aus Südtirol, ich habe noch einen Wein mitgebracht, das Auto war voll oder so, aber exzellente Weinbeschreibungen zu bestimmten Weinen, die macht der Andi natürlich auf seiner Insta-Seite.
Ja, jetzt kriege ich ja rote Ohren.
Ein bisschen rot.
Rote Ohren. Jetzt. Also ich mache halt sehr gerne, seit 1,5 Jahren bin ich auch auf Instagram unterwegs, mache dort Rezepte und Weinbeschreibungen mit Leidenschaft. Jeden Sonntag gibt es eine Weinbeschreibung, Weinempfehlung, wie auch immer. Aber ich sage immer, Wein muss schmecken und dem einen schmeckt diese Sorte besser, der andere findet die jetzt toll. Aber was mir halt aufgefallen ist, dass wenn ich so ins Restaurant gehe mit jemandem, sagen die immer alle, ah, Andi, such du den Wein aus. Dabei ist Wein überhaupt gar nicht so kompliziert. Und ich versuche das halt eben auch auf der Instagram-Seite sonntags so ein bisschen Weinwissen, also wirklich Basics zu vermitteln, wo man dann auch mal sagen kann, ich bestelle den jetzt heute mal und ist nicht auf andere angewiesen oder auf den im Restaurant, weil das geht doch meistens so, ich hätte gerne einen Rotwein, ja, welchen denn? Ja, trocken und nicht so viel Säure. Na? Und ja, und dann Merlot, ja, Merlot ist gut. Aber es gibt ja unendlich viele Rebsorten und man muss die nicht alle kennen, aber vielleicht, wenn man mal so 10 rote und 10 weiße hat und weiß, wo die Charakteristika liegen und so weiter. Also ich finde Wein unglaublich spannend und je mehr ich weiß, umso mehr weiß ich, was ich nicht weiß.
Schaut auf die Seite.
Ja, also verlinken wir natürlich dann auch. Wenn ihr das unbedingt möchtet, verlinken wir das auch. Und was ich so unter der Woche mache, sind halt Rezepte. Und zwar, ich koche seit 30 Jahren, glaube ich, und bin immer neugierig auf die Welt von Gewürzen, Kulturen. Und also es ist jetzt nicht so das 0815 bei mir, was ihr dort findet, sondern immer irgendwie so ein paar besondere Dinge. Und es gibt auch schon ein paar Leute, denen das gefällt. Also das würde mich freuen, wenn ihr da einfach mal reinguckt. Und ja. Ja, haben wir sonst noch irgendwas? Sollen wir einen Ausblick geben auf die nächste Folge?
Nö, das machen wir nicht. Oh. Nein, das machen wir nicht. Aber wir haben ja in unserer Folge 0, glaube ich, gesagt, dass wir auch vielleicht nicht immer ganz so weit müssen.
Okay.
Ne, Andi hat jetzt wieder viel von Essen und Trinken erzählt. Verliert den Faden nicht. Fuerteventura, Leute. Das ist es, absolut. Ja, aber in der nächsten Folge, wir können es ein bisschen anteasern. Also
wir können sagen, es ist auch eine Insel.
Ja, wir fahren auf eine Insel, genau.
Und man spricht dort welche Sprache? Nee, das führt zu weit.
Das sage ich nicht,
Ja. Aber die meisten würden es verstehen.
Ich glaube auch.
In dem Sinne, weil ich bin gerade dazu geneigt, doch was rauszulassen. Aber ich mache es jetzt nicht, deswegen sage ich einfach nur, bleib neugierig und gib dem Arnim, der heute den Lied hatte, bei der Folge das Schlusswort. Und ich bin raus und vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, ich sage auch vielen Dank. Nochmal, Fuerteventura geht immer, denkt daran, macht's einfach. Glück auf.
Musik.